Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Herzlich willkommen, der Podcast, der Antworten sucht in Heiligen Schriften auf Fragen von heute. Mein Name ist Katrin Wolf.
Und ich bin Jutta Lehnert.
Jutta, ich freue mich sehr, dass wir uns wieder beschäftigen mit Heiligen Schriften. Und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, nämlich die Demut. Und ich muss sagen, einerseits ist das ja wirklich so ein ganz altes Wort, was vielleicht so mancher gar nicht mehr richtig kennt oder viele zumindest damit verbinden, so, boah, das ist so dieses gebeuge dein Knie, oder ich verbinde damit irgendwie auch beige Hosen und langweilige Menschen, die irgendwie buckeln. Und auf der anderen Seite gibt es aber gerade jetzt zum Beispiel im Frühling Momente, wenn ich im Wald bin und der Frühling so wirklich aufbricht, ich die Natur spüre, wo ich mich demütig fühle. Ist es so ein altes Wort, aber trotzdem ein Gefühl, das ganz modern ist und unglaublich wichtig für uns Menschen?
Demut ist natürlich ein altes Wort, aber es enthält vielleicht dennoch die Haltung, dass ich weiß, es gibt so viele Dinge, die ich nicht selbst mache, die mir geschenkt werden, wie zum Beispiel das Schneeglöckchen nach dem Winter oder ein schöner großer Baum, der ja viel schöner sein kann als die tollste Kathedrale, die gebaut wurde. Also, dass es Dinge gibt, die ich nicht verantworte, die ich nicht machen kann auch. Mhm. Also, wo Menschen wirklich, oder wir sagen, Schöpfungskraft Gottes am Werk ist. Und dann, das kann schon Ehrfurcht sein. Ja? Also, das auch ein altes Wort. Ich weiß für Demut kein gutes Wort, aber es eins ist Demut nicht, klein gemacht werden, Unterwürfigkeit. Das wäre wirklich eine falsche Interpretation, und die hat es ja auch gegeben. Nicht? Also demütig heißt einfach, vielleicht ist Dankbarkeit für etwas Großes ein schönes Wort dafür, ja, sich dankbar zu fühlen.
Ja, das klingt wirklich schön. Vor allen Dingen, wenn es mir irgendwie klar macht, dass ich vielleicht auch nicht alleine bin oder dass ich nicht alles alleine schaffen muss, sondern dass es da vielleicht eine Kraft gibt, die mich unterstützt. Und damit bin ich ja eigentlich nah an Heiligen Schriften, an Glaube. Und warum ist es aber dann trotzdem so, dass ich es eben auch damit verbinde, dass in der Kirche vielfach diese Ehrfurcht als etwas, ja, in dem schon fürchte dich und mach dich klein und drin steckt und etwas, was mich aufregt an der Stelle?
Ja, das liegt zum Teil auch an falschen Übersetzungen der biblischen Texte. Ich kann ja mal ein Beispiel erzählen. Also im Lukas-Evangelium, da singt die Mutter Jesu Maria kurz bevor oder mehrere Monate bevor Jesus auf die Welt kommt, singt sie ein berühmtes Lied. Das Lied wird genannt das Magnificat, also es nach dem ersten Wort, womit das Lied in lateinischer Sprache, also sie hat es natürlich auf Aramäisch gesungen, hoch preist meine Seele den Herrn, so beginnt es. Und da taucht eine falsche Übersetzung auf. Sie singt, falsch übersetzt, denn Gott hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. So wird allgemein übersetzt, das ist aber falsch. Wörtlich übersetzt heißt es, auf die Erniedrigung seiner Sklavin. Also die Niedrigkeit seiner Magd wurde immer interpretiert als, Maria ist demütig, sie beugt ihr Haupt, sie faltet ihre Hände, sie ist brav, sie lässt sich ja, einfach einen Befehl sagen, auf den Befehl gehorcht sie. Also ein Frauenbild, das man in der Kirche gern hatte. Das hat man so protegiert, die Maria eben als unterwürfige kleine Frau, die auf den Befehl Gottes eben das Kind zur Welt bringt, sozusagen. Und das ist falsch, sondern sie singt, wenn sie singt, Gott hat auf die Erniedrigung seiner Sklavin geschaut, dann beschreibt sie das Schicksal der jüdischen Frauen damals, die also oft den römischen Soldaten zum Opfer gefallen sind, also erniedrigt wurden in vielfältigster Form oder zu Sklavinnen gemacht wurde. Und sie stellt sich damit solidarisch in ihr Volk hinein. Ja, also sie sagt, Gott ist solidarisch mit denen, die erniedrigt werden. Das ist was ganz anderes und wird plötzlich ganz politisch in diesem Lied. Also ist überhaupt nicht demütig klein gemacht, sondern sie ist dankbar und steht auf und singt ein Protestlied. So ist es.
Also das haben wir ja auch zum Beispiel schon beim Beten erfahren, dass es auch ein Akt des Protestes sein kann. Du hast jetzt eben auch gesagt, politisch. Also und das ist ja genau das, womit man Demut nun eigentlich überhaupt nicht verbindet. Ist es? Du hast jetzt eben auch gesagt, Übersetzungsfehler. Also, aber wie um Gottes Willen soll man jetzt, wenn man sich einfach irgendwie auf den Weg macht und Antworten sucht in Heiligen Schriften, wie soll man denn diesen Übersetzungsfehlern überhaupt irgendwie auf die Spur kommen? Oder davon gibt es ja noch mehr Beispiele, wie ich von dir weiß.
Ja, da gibt es ganz viele Beispiele. Und das Problem an den Übersetzungsfehlern ist, dass sie große Folgen hatten. Also wenn ich zum Beispiel gerade bei der Maria ein Marienbild dann durch die Jahrhunderte der Kirche trage, dann habe ich plötzlich ein Frauenideal, was überhaupt nicht mit der wirklichen Maria übereinstimmt und auch nicht mit der Maria des Neuen Testaments. Es sind schwere Folgen. Übersetzungen haben Folgen und tragen so ideologisch dazu bei, bestimmte Bilder zu transportieren und beizubehalten. Und sind, das ist die Macht der Sprache. Die Macht der Sprache zeigt sich auch in falschen Übersetzungen. Ich bleibe noch gerade bei der Maria, weil das interessant ist. Sie singt ein Protestlied. Und in diesem Protestlied, das eben Magnificat heißt, singt sie drei heilige Umstürze. Wenn man sie sich als demütige Magd vorstellen, dann kann man sich ihr überhaupt nicht zutrauen, dass sie ein Protestlied singt. Aber es stimmt eben nicht. Sie singt ein Lied und sie singt, dass die Wirtschaftsordnung sich ändern muss. Sie singt, dass die Politik sich ändern muss, die Herrschaftsverhältnisse. Und sie singt davon, dass man die Religion nicht missbrauchen darf, um sich hochmütig über Menschen zu erheben, sondern dass, wenn man auf Gott vertraut, Menschen nicht krumm werden, sondern groß werden. Ja? Das singt sie und das ist Protest pur. Das ist sehr mutig von Maria, so zu singen. Ist also überhaupt nicht die kleine, demütige Magd, die wir sonst so als Frauenideal vorgestellt bekommen. Wie kommt man den Übersetzungsfehlern auf der Spur? Das erste wäre, kritisch zu sein und den Text immer mit kritischen Augen zu lesen. Und was ich empfehlen kann, ist einfach, sich zusammenzutun und den Text gemeinsam zu lesen und sich vielleicht die ein oder andere Fachfrau dazu zu holen. Man muss irrsinnig viel lesen, irrsinnig viel Geschichte, irrsinnig viel wissenschaftliche Literatur
oder
lesen.
Uns zuhören, denn
oder
wir werden,
uns zuhören.
Genau, denn wir werden das immer wieder mit einführen. Und du hast eben gesagt, das fand ich auch ganz spannend, die Kirche mochte dieses Bild, dieses von der stillen, kleinen, gehorsamen Frau. Wir hatten ja schon die Basics, wir hatten Jesus, wir hatten die Evangelisten. Die Kirche, seit wann gibt's die denn? Und haben die sowas vielleicht irgendwie auch natürlich prägen wollen, dieses brave Bild der Frau?
Ja, also da ist auch ein, natürlich hat die Kirche das gut gebrauchen können, weil sie ja ihre Männermacht ausgebaut hat. Aber auch bei dem Wort Kirche liegt ein Übersetzungsfehler vor. Im Neuen Testament ist immer von Ekklesia die Rede und heute wird das einfach mit Kirche übersetzt und denkt sich jeder die Kirche von heute. Aber Ekklesia heißt einfach Versammlung, ist sogar ein Wort aus der Politik, also Menschenversammlung, Vereinsversammlungen oder sogar Versammlungen draußen auf dem Marktplatz hießen Ekklesia und Paulus hat seine Gruppen so genannt. Es ist überhaupt nicht, das Wort Kirche ist völlig fehl am Platze, aber wir denken das dann jetzt schon, wenn es falsch übersetzt ist, nicht? Also die Kirche entsteht ja erst viel später in der Form, wie wir sie kennen, aber man darf nicht die heutige Kirche in das Neue Testament sozusagen vorverlegen, dann haben wir ein Kirchenbild, was nicht mit dem Neuen Testament übereinstimmt. Also wir haben dann schon den Grundfehler gemacht sozusagen, ne? Ja, die Kirche hat sich oft Dinge natürlich so zurechtgelegt, die Theologie, die Dinge so zurechtgelegt, dass sie die Macht oder die Verhältnisse zementiert hat, dass sie das bestätigt hat, was wir vorfinden, statt den wirklich kritischen Impuls, den die Texte ja enthalten, ernst zu nehmen. Das ist ein Grundfehler.
Dann nochmal zurückzukommen zur Demut. Du hast ja eingangs schon gesagt, dieses Gefühl, vielleicht einfach auch Vertrauen spüren zu können, nicht allein sein zu müssen mit den großen Fragen der Welt. Würdest du sagen, dass Jesus ein demütiger Mensch war? Und was kann mir vielleicht, wenn ich eben genau da auf der Suche bin nach Antworten, was kann mir Demut für mein Leben schenken?
Demut ist glaube ich, die Haltung, auch zu sagen, wo meine eigenen Grenzen sind, wo ich dankbar bin, dass es andere gibt, die mich tragen und mir helfen. Das wäre ein Demut. Also ich halte Jesus für einen demütigen Menschen, der aber gleichzeitig ein aufrechter Mensch war. Also Demut und aufrechter Gang, das gehört zusammen. Wenn ich bei der Demut den aufrechten Gang wegnehme, dann habe ich Menschen klein gemacht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, auseinanderzuhalten. Und sich gegenseitig aufrichten, ich glaube, das gehört zur Demut auch dazu. Also, dass ich, wie gesagt, meine Grenzen sehe, auch nicht falsche, sagen wir mal, mich überschätze.
Also eben nicht Hochmut?
Ja, genau, mich überschätze oder Dinge zu groß mache, also mich nicht unterwerfen, eigentlich ist Demut nicht Unterwerfung, sondern die eigene Größe auch anzunehmen und die Größe von anderen auch anzunehmen und das auch zu bestärken. Ich glaube, das gehört auch mit rein, ja.
Also brauchen wir aber vielleicht noch ein modernes Wort für Demut. Da denken wir weiter drüber nach. Aber auf jeden Fall, das wollten wir noch, dieses kleine Wunder. Wie kann ich mich denn zum Beispiel, du hast eben das Schneeglöckchen nach dem Winter genannt, aber ich kann auch zum Beispiel vielleicht selber dieses Wunder der Natur erfahren, wenn ich einfach mal einen Samenkorn in die Erde stecke und dann sehe, wie etwas wächst. Also diese Kraft zu spüren, die dann eben doch in der Welt ist und die mich trägt.
Dazu gibt es auch eine biblische Geschichte. Also Jesus sagt einmal zu seinen Leuten, ihr seid wie das Senfkorn, das man in die Erde steckt und es kann ein großer Baum daraus erwachsen. Und er sagt gleichzeitig, ihr seid ein Korn, ihr seid keine Steinchen. Also aus Steinen erwächst nichts, aber ihr seid Körnchen. Das ist so klein mit eurer Kraft und dennoch steckt Kraft in euch. Und die Kraft, die müsst ihr wissen und die müsst ihr schätzen. Und die nicht, verwandelt euch bitte nicht in Steinchen. Bleibt Senfkörner.
Spannend, spannend. Wir werden weitersuchen auf Antworten heiligen Schriften. Und für heute erstmal herzlichen Dank und ich würde sagen, wir bleiben neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.